Ich erlaube mir vorweg eine Zusammenfassung von dem Wissen, was wir derzeit dazu haben, Ihnen zu geben, weil ich denke, dass es sehr wesentlich ist, auch über diese Thematik und auch die Möglichkeiten der Diagnostik und auch der Therapie zu sprechen und auch ein Bewusstsein zu schaffen für die Ursachen zu kognitiven Störungen bei depressiven Patientinnen und Patienten. Dass kognitive Störungen nicht neu sind in der Psychiatrie und schon sehr lange ein Thema, zeigt uns auch dieses Slide. Kognitive Defizite hat Kreppelin definiert, vor allem bei Patienten mit Schizophrenie, und hat formuliert, Aufmerksamkeit und Konzentrationsstörungen sind progredient bei Patienten mit Schizophrenie hin zur Dementia praecox. Ich denke, das war damals natürlich auch wegen der noch nicht so optimalen oder noch nicht so fortgeschrittenen Versorgung der Patientinnen und Patienten sicher auch ein großes Thema, war bemerkbar. Die Frage ist, ist es heute noch so, sind kognitive Störungen reversibel? Haben wir gute Therapien? Ich möchte eben dazu, was jetzt die Depression anbelangt, einiges sagen. Wir wissen heute, Patienten mit Schizophrenie und auch Bipolarstörungen leiden an kognitiven Defiziten und genauso ist es auch bei depressiven Patientinnen und Patienten. Ich möchte eben auch die Auswirkungen kurz ansprechen auf das sogenannte psychosoziale Funktionsniveau, also welche Auswirkungen haben kognitive Störungen auf den Alltag. Wie kann man es messen, wenn man kein großes Testlabor auch hat, sondern wie kann man es im Alltag kurz erfassen? Welche Grundlagen gibt es? Also wir wissen heute, dass neuronale Netzwerkstörungen im Gehirn und Neurotransmitterveränderungen eben da ursächlich mit eine Rolle spielen. Welche Therapieoptionen gibt es? Das habe ich Ihnen im Zusammenhang mit der Klassifikation schon gezeigt. Jetzt hier noch einmal mein Fokus auf die kognitiven Störungen bei depressiven Episoden, verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit. Und hier sehen Sie noch einmal die Liste der depressiven Störungen von der klinischen Symptomatik nach dem DSM-5. Hier finden wir auch die Konzentrationsschwierigkeiten, also neben der klassischen und bekannten Symptomatik. Wie sind da die kognitiven Störungen definiert? Beeinträchtigung im Denken oder Konzentration oder Entscheidungsunfähigkeit fast jeden Tag, und zwar subjektiv wahrgenommen und auch von anderen beobachtet. Also das wäre als das Kriterium, das auch für die Diagnostik zu depressiven Störungen zählt. Was versteht man unter kognitiven Funktionen? Ich habe hier Ihnen eine Liste mitgebracht von den kognitiven Funktionen, die man als beeinträchtigt gefunden hat. Das sind Gedächtnisfunktionen, also Erinnern an die Biografie, episodisches Gedächtnis, visuell-räumliche Vorstellungsvermögen, sprachliche Fähigkeiten, also auch Wortflüssigkeit zum Beispiel. Das Arbeitsgedächtnis bedeutet, kurzfristig sich was zu merken und das Gemerkte dann zur Verfügung zu haben für Exekutivfunktionen. Exekutivfunktionen bedeutet planen, handeln, also einen Plan erstellen und den auch umsetzen dann im Alltag. Aufmerksamkeit, Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, also wie schnell jemand eben auch die Aufgaben erledigt. Das sind die wichtigsten kognitiven Störungen, die Hauptcharakteristika, die man gefunden hat bei depressiven Patienten. Und zwar etwas differenzierter noch, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Exekutivfunktionen sind die wesentlichsten, die besonders stark ausgeprägt sind, wenn die Symptomatik sehr schwer ist, also wenn die Patienten auch eine therapieresistente Depression zeigen, kommen dann noch dazu verbales Arbeitsgedächtnis, ist beeinträchtigt und der Alltag, darauf möchte ich dann noch eingehen. Und auch stark beeinträchtigt sind die kognitiven Störungen bei der psychotischen Depression und altersabhängig. Es bleiben dann sogenannte Residualsymptome, die auch definiert sind. Und zwar bedeutet das, wenn Patienten auch aus der depressiven Episode herauskommen, dass sie klinisch, also von Stimmungsaufgehellter sind, trotzdem Restsymptome haben, auch wenn sie nicht mehr in der Episode, in der Phase sind, in der depressiven Phase, bleiben Restsymptome vorhanden. und zwar Gedächtnisstörungen und Störungen in der Informationsverarbeitung. Bei Depressionen, wie ich jetzt schon gesagt habe, kommt es zu Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen, Planen ist beeinträchtigt, die Reaktionsgeschwindigkeit ist beeinträchtigt. Und hier sehen Sie noch einmal ein bisschen allgemeiner und im Überblick die Fähigkeiten, die im Alltag notwendig sind und die man braucht. Und natürlich geht es dann durch die Therapie und was unser Ziel ist, auch eine gute Lebensqualität auch für die Patienten durch die Therapie und Therapieangebote zu erreichen. Nicht, also alle diese Funktionen, wenn sie beeinträchtigt sind, führen eben auch zu einer Verschlechterung der Lebensqualität in der Summe. Hier ein bisschen schematischer wieder. Links sehen Sie die klinischen Symptome der Depression. Die hat man gefunden, sehr deutlich im Zusammenhang stehen mit diesen kognitiven Beeinträchtigungen, Verarbeitungsgeschwindigkeit, Aufmerksamkeit, Exekutivfunktionen, Lernen, Gedächtnis und führen, und diese Pfeile stehen immer auch für Zusammenhänge, die man in der Forschung gefunden hat zwischen diesen Bereichen, führen zu Arbeitsbeeinträchtigung, Beeinträchtigung im familiären Bereich, im sozialen Bereich, also den sogenannten psychosozialen Funktionen, die immer vermehrt auch untersucht werden in letzter Zeit. Ja, was sagt uns dieses Slide? Es wurde eine Untersuchung durchgeführt, eben auch von Patienten, die noch berufstätig waren, also die tätig waren auch. Und hier sehen Sie den Prozentsatz der Patienten mit depressiven Symptomen und wie stark eben die kognitiven Störungen ausgeprägt sind. Und man sieht, die Anarchie steht an erster Stelle, aber schon sehr bald eben im Mittelfeld sind die kognitiven Schwierigkeiten mit 52%. Die Patienten sagen eben sehr stark so stark, dass die Arbeit beendet werden muss, sind eben die Beeinträchtigungen in ihren kognitiven Fähigkeiten. Also das ist doch ein Ergebnis auch, was sehr wesentlich ist, auch im Bereich, was kann man da auch tun und wie kann man diese Fähigkeiten verbessern. Hier noch einmal im Überblick, 94% aller Patientinnen und Patienten, die in einer akuten depressiven Episode sind, leiden an kognitiven Störungen. Und, aber was ich eben schon angedeutet habe, und hier haben Sie die Daten dazu, 44% haben auch zwischen den Episoden diese Beeinträchtigungen. Also auch wenn sie jetzt nicht mehr akut in der Phase, in der depressiven Phase sind, sind die noch vorhanden. Diese vorhandenen Symptome prognostizieren für die zukünftigen Phasen einen schnelleren Rückfall, im Hinblick auf Rückfallhäufigkeit und was wir auch natürlich jetzt sagen müssen, was tun wir, wenn wir diese kognitiven Störungen, wenn die vorhanden sind? Wir haben derzeit keine noch spezifischen Behandlungsansätze, die unmittelbar auf diese kognitiven Störungen wirken. Also es sind derzeit welche in Entwicklung und es gibt einige Hinweise, wie derzeit die Datenlage ist, möchte ich Ihnen dann noch kurz erläutern. Sie werden sich fragen, ja, diese Beeinträchtigungen sind ja auch von anderen Faktoren abhängig und das können nicht nur Symptome der Depression sein. Ich habe versucht, Ihnen hier eine Liste zusammenzustellen. Natürlich gibt es andere Einflüsse auch, wie altersassoziierte kognitive Einbußen, sogenannte mild cognitive impairment, die Hinweise uns geben auf beginnende Demenz, beginnenden Parkinson. Im Zusammenhang mit Morbus Binswanger kommt es zu Beeinträchtigungen der Kognition. Wenn jemand massive Schlafstörungen hat, Trauma als Folge von traumatischen Erlebnissen oder wenn Substanzabhängigkeit eine Komorbidität ist wie Alkohol oder auch somatische Komorbiditäten. Und auf diesen letzten Punkt werde ich noch eingehen, unerwünschte Wirkung einer antidepressiven Therapie. Man hat ja früher sehr oft auch im Zusammenhang bei anderen psychiatrischen Erkrankungen darauf hingewiesen, diese kognitiven Störungen können ja Nebenwirkungen sein von Psychopharmakotherapie. Das gilt sicher für klassische Psychopharmaka. Also das muss man heute, und es gibt Studien dazu, auch differenziert sehen. Wie kann man kognitive Störungen klinisch testen? Vorausschickend möchte ich sagen, es gibt, die klinischen Neuropsychologen haben derzeit schon umfangreiche Tests entwickelt, die auch sehr spezifisch in der Psychiatrie die einzelnen kognitiven Störungen sehr subtil erfassen, die oft sehr aufwendig sind, Computertests benötigen, die grundsätzlich einmal erstens in der Forschung eingesetzt werden, zweitens derzeit schon in klinischen Prüfstudien. Also die FDE, die auch die zertifizierte klinischen Prüfstudien und entscheidet, welche Kriterien werden denn in der klinischen Prüfstudie auch besonders untersucht, fordern, wenn es um die Prüfung von zum Beispiel Antipsychotika geht, dass auch immer kognitive Störungen mit dabei sind als Outcome-Kriterium, als Ergebniskriterium, und da deswegen eben werden diese Tests entwickelt. Nun, was kann man aber, und das ist jetzt mein Punkt auch hier, ich habe hier eben diese Tests zusammengestellt in einem Artikel im Klinikum Neuropsych, so kann man auch diese Tests, wer sich besonders dafür interessiert, auch nachlesen. Sie sehen also, für jeden kognitiven Bereich gibt es eine Reihe von Tests, die angewandt werden können, teilweise mehr oder weniger aufwendig sind. Aber einen Test möchte ich zeigen, weil man jetzt natürlich auch sich überlegt hat, was kann man denn in der klinischen Praxis eigentlich gut anwenden, man braucht ohne Computer auch. Und dieser Test soll ähnlich wie der Mini-Mental-Test, also im Bereich der Neurologie, der eingesetzt wird zum Screening auch für demenzielle Syndrome, in der Psychiatrie einen Stellenwert auch haben, um kognitive Defizite bei Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen auch zu erfassen. Und hier finden Sie eben nur eine Seite, wo ein Lerntest durchgeführt werden muss, dann muss ein Konsonantenwiederholungstest durchgeführt werden, wird ein Wortflüssigkeitstest durchgeführt, dann werden die Lernlisten wiederholt und zum Schluss geht es hier um eine Art Zuordnung von Morsezeichen zu Buchstaben. Das ist eine Art Test, der das Arbeitsgedächtnis prüft und damit mit so einer vielleicht 8 bis 10 Minuten dauernde Untersuchung kann man gut ein Screening durchführen, ob Patienten in besonderer Weise kognitive Störungen haben. Und wenn wir uns hier die Ergebnisse auch ansehen, und wir haben eine umfangreiche Untersuchung auch gemacht in einigen österreichischen Zentren, unter anderem auch bei Prima Erfurt im Otto-Wagner-Spital, haben wir verglichen Patienten mit Schizophrenie und Patienten mit einer depressiven Episode und einer Kontrollgruppe. Und Sie sehen hier, die Grünen sind die Patienten mit Schizophrenie, dann folgen die Patienten mit einer depressiven Episode und dann die Gesunden. Das heißt, wir können sagen, die kognitiven Störungen sind bei affektiven Störungen und jetzt sind speziell bei depressiven Störungen vorhanden. Der Ausprägungsgrad, also die Inhalte, die Art der kognitiven Störungen ist ähnlich wie bei Patienten mit anderen psychiatrischen Erkrankungen, aber der Ausprägungsgrad ist geringer wie zum Beispiel bei Schizophrenie und liegt zwischen der Gruppe der Patienten mit Schizophrenie und den Gesunden. Also eigentlich so in einer Abstufung zu sehen. So wäre auch so jetzt bei einer größeren Gruppe von Patienten. Und da gibt es international auch gute Daten dazu, dass eben das so derzeit man auch versteht. Also zwischen gesunden und anderen psychiatrischen Erkrankungen. Nun, was haben wir für Ursachenmodelle zur Erklärung dieser kognitiven Störungen bei Patienten mit einer depressiven Episode? Ich kann Ihnen nur im Überblick zeigen, wo derzeit geforscht wird, besonders im Bereich der neuronalen Netzwerke, der Neurotransmitter. Und was wir hier sehen, ist, welche neuronalen Netzwerke involviert sind bei kognitiven Fähigkeiten. Worauf wir uns konzentrieren sollten, ist hier der vordere Teil, der präfrontale Kortex, also hier, dann das Anterior Cingulum und der Hippocampus. Diese Bereiche sind also vorderer Teil für die Aufmerksamkeit, für das Arbeitsgedächtnis, für höhere kognitive Fähigkeiten wie Planen und Handeln und der Hippocampus für die Merkfähigkeit zuständig. Und wesentlich auch noch als weitere subkortikale Struktur, das limbische System, in besonderer Weise die Amygdala, weil bei affektiven Störungen wie zu der Depression geht es ja um Emotionsverarbeitung auch, und hier spielen natürlich Kognitionen mit der Emotionsverarbeitung eine wesentliche Rolle, und auch die sogenannten sozialen Kognitionen sind auch beeinträchtigt. Wie kann man heute Veränderungen, das wären ja die Netzwerke, die gut funktionieren müssen, dass Patienten auch kognitiv gut abschneiden sozusagen, wenn man testet, oder gesunde, nicht? Das sind die Netzwerke, die wir haben. Man untersucht das mit, speziell, dass wir auch an der Wiener Klinik das so machen, mit dem sogenannten fMRI, das heißt, Patienten bekommen eine kognitive Aufgabe, hier einen Arbeitsgedächtnistest durchzuführen, und müssen, hier erscheinen regelmäßig dann in bestimmten Abständen Buchstaben. Patienten müssen, wenn, das ist dann vorgegeben, in bestimmter Reihenfolge, in der zwei hintereinander gleich sind, müssen sie reagieren, sie kriegen kognitive Aufgaben. Und dann eben können wir die Aktivierungsmuster im präfrontalen Kortex sehen. Das schaut dann so aus, wir kriegen dann, oder man sieht dann im vorderen Bereich, im präfrontalen Kortex, wie zum Beispiel hier bei dieser Arbeitsgedächtnisaufgabe, das ist jetzt eine Studie, die eben in der Literatur man findet, eine neuere Studie, bei der Arbeitsgedächtnisaufgabe Veränderungen, und zwar Unteraktivierung während dieser Aufgabe und auch beim Erkennen von negativen Emotionen. Es gibt aber auch Veränderungen in diesen Bereichen, wo man Überaktivierung findet. Das heißt, wir können heute sagen, die neuronalen Netzwerke zeigen Dysfunktionen, wenn depressive Patienten kognitive Aufgaben lösen. Wir können das heute eben auch mit Hilfe dieser fMRI-Untersuchungen sehr schön schon sehen, was sich da tut, wenn es zu diesen Defiziten und Beeinträchtigungen im Gehirn kommt. Dass dabei Neurotransmitter involviert sind, ist, glaube ich, auch etwas, was man schon umfangreich untersucht hat und ihnen auch bekannt ist. Ich möchte nur darauf hinweisen, ich kann das jetzt nicht vertiefen, aber wenn es um Neurokognition geht, geht es immer auch um das dopaminerge System im präfrontalen Kortex. Wenn die Kognition auch gut funktionieren soll, soll es zu einer Zunahme der D1-Rezeptoraktivität kommen. Das ist das, was wir brauchen und wünschen, wenn es zu einer guten kognitiven Fähigkeit kommt. Und eine Reihe von Subtypen sind involviert, auch bei kognitiven Funktionen und dann Veränderungen bei der Funktionsstörungen. Und da diese Neurotransmittersysteme sind selbstverständlich nun wesentlich, weil es jetzt davon abhängt, in welcher Weise die angesprochen werden, wenn es um die Therapie der neurokognitiven Funktionen geht, nicht? Ob das jetzt Serotonin-Wiederaufnahmehemmer sind oder eben ob das noradrenerge System oder auch das dopaminerge involviert ist. Deswegen möchte ich jetzt ganz kurz die wichtigsten, das, was wir wissen, Daten auch vorstellen noch zur Therapie von diesen kognitiven Funktionsstörungen, was sich gewandelt hat in auch den letzten Jahren, und seit 2010 haben wir in der Psychiatrie eben als Hauptziel nicht nur die Verbesserung der Symptome, das waren eben Ziele in den letzten Jahrzehnten, sondern neu sind auch, oder worauf wir achten, die volle funktionale Wiederherstellung. Das heißt aber auch funktionale Herstellung, so wie ich es Ihnen gezeigt habe, auch im Alltag, in den Alltagsaktivitäten, Verbesserung der Lebensqualität. Und da schaut es etwas jetzt noch im Zusammenhang mit zum Beispiel SSRI-Therapie etwas kritischer aus, wann, wenn wir uns genauer anschauen, sich diese eben Arbeitsfähigkeit oder psychosoziale Funktionsfähigkeit bessert. Hier sieht man sehr schön, also dass primär sich wesentlich schneller und besser die Symptome, die depressiven, klassischen Symptome bessern, also mit der Befindlichkeit, mit der Stimmung, und dann erst die, zuletzt eben die Arbeitsfähigkeit. Eine Frage ist auch, was passiert, wenn nicht rechtzeitig behandelt wird, wenn nicht rechtzeitig eben sozusagen auch eine Prophylaxe durchgeführt wird. Es gibt Hinweise, dass je häufiger depressive Episoden auch auftauchen oder zumindest Patienten darunter leiden, dass die kognitiven Fähigkeiten schlechter werden, die Phasen häufiger werden und es, ich habe das jetzt so mit Fragezeichen auch geschrieben, wirkt sich das auf das Gehirn dann auch neurotoxisch aus, kommt es da zu Veränderungen auch im Gehirn und ist es nicht wichtig, eben möglichst effektiv und gut auch zu behandeln und auf diese kognitiven Symptome zu achten. Welche Medikationen stehen zur Verfügung? Welche, und hier habe ich mich jetzt angelehnt an die zur Verfügung stehenden bisherigen Studien. Duloxetin wurde bereits untersucht im Hinblick auf Neurokognition, Escitalopram, Fluoxetin, Paroxetin. Es geht hier immer um die Verbesserung, was man hier schon sieht, der Aufmerksamkeit, des Planens, des guten Handelns auch, planmäßiges Handeln und der Informationsverarbeitung und der Verbesserung der Gedächtnisfunktionen. Man hat schon vereinzelt eben diese Veränderungen und Verbesserungen durch diese Medikamente gefunden. Ich möchte dieses Slide auch deswegen zeigen, weil man hier unten in einem Test der Exekutivfunktionen sieht, dass eben unter Trizyklika eben sehr schnell sich auch die kognitiven Störungen verschlechtert haben. Auch in dem schon erwähnten Klinikum Neuropsych Paper findet man und habe ich noch einmal diese ganzen Studien, die es derzeit gibt, zusammengefasst. Im Überblick möchte ich eben betonen, dass vor allem die Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeit und Gedächtnisfunktionen in einzelnen Studien teilweise sich verbessert hat. Auf diese letzten Studien, die möchte ich dann noch ein bisschen genauer besprechen. Auch der Effekt von Bupropion im Vergleich zu Escitalopram wurde untersucht ohne Unterschiede. Also es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Substanzen. Das ist jetzt eine auch aktuelle Studie. Es kommt auch in dieser Untersuchung zur Verbesserung der Gedächtnisfunktionen und warum ich das auch zeige, dass da auch psychosoziale Funktionsfähigkeiten inkludiert waren. Und dass noch durch die SSRI-Therapie noch nicht alle kognitiven Funktionen verbessert werden konnten, zeigt diese Studie, dass noch 30-50% eben der Patienten Restsymptome angegeben haben, also nachdem sie 3 Monate eben mit SSRI behandelt wurden. Also es bleiben doch teilweise Restsymptome vorhanden und das war auch jetzt sozusagen Ansatz, neue Therapieoptionen zu entwickeln. Ich möchte jetzt noch abschließend ein Medikament auch erwähnen. In Studien zeigen sich durch dieses Medikament, das Fortioxetin heißt, mit einem multimodalen Wirkmechanismus, dass eben dieses Medikament durchaus positive Auswirkungen hat auf kognitive Funktionen. Und zwar dieser Wirkmechanismus inkludiert eben serotonerge Mechanismen, also agonistische, antagonistische, auch noradrenerge, auch dopaminerge. Es ist ein sehr komplexer Wirkmechanismus, den man eben als multimodal bezeichnet. Und die erste Studie, die ich Ihnen zeige, ist eben, dass bei auch Altersdepression dieses Fortioxetin sehr gut auch hier Daten gezeigt hat und auch unter anderem positive Wirkung auf kognitive Funktionsstörungen. Und es gibt auch eine große mit über 600 eben eingeschlossenen Patienten mit Jüngeren, wo ähnlich eben die kognitiven Fähigkeiten sich als gebessert gezeigt haben. Also schon erste Hinweise, dass kognitive Fähigkeiten durch Medikamente eben und jetzt durch das neuere Medikament Fluoxetin sich bessern. Dieses Medikament ist jetzt natürlich in der EU schon zugelassen, aber in Österreich sind wir derzeit dabei, eben die Erstattung zu bekommen. Also es ist noch nicht im Erstattungskodex. Nun möchte ich Ihnen, nachdem ich die Problematik der Neurokognition geschildert habe, auch noch eine kleine Episode jetzt schildern im Zusammenhang mit einem Patienten, wo erstmalig mir auch die Bedeutung eben auf kognitive Fähigkeiten zu schauen sehr deutlich geworden ist aus der Ordination. Ein Patient, der eigentlich mit den klassischen Symptomen ursprünglich gekommen ist, schon auch vorbehandelt, aber erstmalig in einer längeren depressiven Episode, wo die Traurigkeit, Freudlosigkeit, unter anderem Schlafstörungen und Appetitlosigkeit im Vordergrund standen und eben die in besonderer Weise die Konzentrationsschwierigkeiten und die Merkfähigkeitsstörungen auch in den Vordergrund stellte und auch häufig darüber gesprochen hat, auch sich schon Erinnerungshilfen zurechtgelegt hat. Er konnte auch dann teilweise nicht mehr berufstätig sein. Und Sie sehen hier eigentlich, dass viele Medikamente, die entsprechend auch schon gegeben wurden, die ihnen bekannt sind, die vertraut sind, SSRIs wie Escitalopram oder Sertralin oder SNRI wie Duloxetin eben schon in der Vorbehandlung genommen wurden. Aber die Problematik war, dass es eben ursprünglich nur zu einer leichten Besserung kam, mit der Patient war weiterhin nicht belastbar, teilweise war auch dysphorisch. Und die klassischen Nebenwirkungen, die hier aufgelistet sind, eben sehr deutlich im Vordergrund waren unter der eben schon gegebenen Medikation mit gastrointestinalen Beschwerden, sexuelle Funktionsstörungen und auch Bluthochdruckkrisen. Und ich habe Ihnen eben schon über das Medikament Fortioxetin oder auch Brintellix berichtet. Da hat sich eben jetzt angeboten, auch einen neuen Weg zu gehen, eine neue Option mit dem Patienten auch zu gehen. Und das, was derzeit die klinischen Studien zeigen, ist, dass die Verträglichkeit sehr gut gegeben ist. Also das heißt, dass geringfügige Nebenwirkungsprofile wir haben und in Bezug auf unerwünschte Ereignisse und dass der Patient dann nach 2 Monaten angegeben hat, dass die Stimmung sich gebessert hat, der Schlaf sich auch gebessert hat, der Antrieb, aber noch immer nicht voll, so wie er sich das wünscht, gegeben war, habe ich auch bei anderen Patientinnen und Patienten gesehen, dass eben dieses Medikament nicht unbedingt jetzt antriebssteigernd wirkt, aber wir können ja auch das Fortioxetin höher dosieren. Und das waren die ersten Versuche bei der 10-Milligramm-Dosierung dann doch, es auch zu einer klinischen Besserung gekommen ist, aber eben auch zur Verbesserung der kognitiven Funktionsfähigkeit, der Konzentrationsfähigkeit und auch der Arbeitsfähigkeit und Alltagsbelastung. Und hier steht auch im Skip-Test, das heißt, wir haben vor und nach der Behandlung auch diese Tests durchgeführt und den klinischen Verlauf dokumentiert. Und ich denke, das ist so exemplarisch ein Fall, wo man kognitive Störungen im Fokus hat und auch entsprechend behandeln kann. Die Zusammenfassung jetzt noch abschließend meines Vortrages zum Thema Neurokognition bei depressiven Störungen. Es ist ein klinisch relevantes Thema. Patienten geben subjektiv auch an, bis zu 94% leiden unter diesen Beeinträchtigungen. Kognition stellt einen wichtigen Vermittler oder ein Symptom zu den psychosozialen Funktionseinschränkungen dar, wenn kognitive Beeinträchtigungen vorhanden sind. Und durch Therapie mit Antidepressiva können kognitive Beeinträchtigungen verbessert werden. Es bleiben oft noch sogenannte Restsymptome über und da sind wir gefordert. Wir haben noch keine endgültige Antwort, auch da spezifisch zu behandeln. Nicht, weil diese Restsymptome sind eine Beeinträchtigung für unsere Patientinnen und Patienten, aber die neuen Wirkmechanismen und einer davon ist eben der multimodale Wirkmechanismus, weist darauf hin, dass eben in der Depressionsbehandlung doch dieser Wirkmechanismus einen prokognitiven Effekt haben könnte. Soweit, ja, damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.